Es ist der höchste Feiertag im jüdischen Kalender, findet ungefähr so im Bereich September oder Oktober statt, nämlich am 10. Tischri. Tischri ist ein Monat nach jüdischem Kalender. Das wechselt da, das dann je nach Mondphase und so, wenn das Jahr beginnt. Ist also anders wie bei uns. Der hohe Priester Aaron, beziehungsweise ein seiner Nachkommen, der zum Hohepriester gesalbt wird, der ist beauftragt, weiße, leinenen Kleider anzuziehen, nachdem er sich mit Wasser gewaschen hat. Also ich verzichte jetzt darauf, die Predigt mit dem kompletten 3. Mose 16 zu füllen, weil das wäre einfach viel Text. Wen es interessiert und oder ihr es nachkontrollieren möchtet, dann lest es einfach selber nochmal nach. Ich versuche das wiederzugeben und dann aber gleich für uns die neutestamentliche Blick oder Schattung oder das als Vorbild des neutestamentlichen Realität rüberzubringen, um uns am Ende dann auch so zu vermitteln, was bedeutet denn das hier für uns. Wenn wir uns die Stiftshütte nochmal angucken, da gibt es ein Bild von der gesamten Stiftshütte. Und dann sehen wir, dass dieser Bau schreit danach, uns eigentlich aufzuzeigen, wie Gottes Heilsplan ist, wie Versöhnung funktioniert, wie Leben in der Gegenwart Gottes funktioniert, wie beauftragt ist. Und was ein ganz markanter Punkt ist, dass es hier ein Waschbecken gibt im Vorhof und dieses sich immer wieder komplett reinigen ist ein ganz wichtiger Aspekt des Christseins oder der Nachfolger, der Begegnung mit Gott. Nur wer wirklich rein ist, hat die Chance, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und so auch der Hohepriester, also es tun verschiedene Priesterdienst in der Stiftshütte und gehen auch rein, wo die Schaubrote sind und der Räucheraltar und der goldene siebenarmige Leuchter. Aber in das Allerheiligste hinten, wo der Gnadenstuhl oder die Bundeslade sich wiederfindet, eine meiner letzten Predigten ging über die Bundeslade Mitte Dezember. Da haben wir auch noch mal ein Bild, wie die Bundeslade aussieht. Nee, das habe ich rausgeworfen. Hier ist die Bundeslade doch noch mal zu sehen. Hier drin sind Aarons Stab. Das sind die zwei steinernen Tafeln mit den 10 Geboten drauf. Es ist noch ein Krug mit Manna. Und dann ist hier eine goldene Deckplatte. Engel, also sind keine Adler, das sollten Engel darstellen, die im Blick sich zugewandt auf die Platte schauen, beziehungsweise ist es in einem Stück miteinander verbunden, die goldene Platte, die zwei Cherubim, wie sie beschrieben sind, die sich und die Platte anschauen. Das ist im Allerheiligsten. Das ist für alle Leute niemals sichtbar. Keiner des gewöhnlichen Volkes hat je die Chance, einen Blick da drauf zu werfen, kommt da rein. Es sind nur die Priester, die in dem Raum selber Dienst tun dürfen, im Heiligsten. Und in das Allerheiligste darf nur der hohe Priester an einem Tag. Und das ist Aaron oder eben einer seiner Nachkommen, der als Priester gesalbt wird. Hier sieht man schon, nochmal zurück zu dem Bild, der Priester, der eigentlich normalerweise ein ganz buntes Gewand hat, mit Blau, mit Rot, mit Gold, mit Edelsteinen verziert und so weiter, der darf an diesem einen Tag nur in weißen, leinenen Gewändern da reingehen, nachdem er sich sauber gewaschen hat. Mit Wasser gewaschen heißt es da. Und da kommt jetzt schon mal gleich das allererste, um eine Vorschattung auf Jesus zu bringen. Nämlich Punkt 1, alles wurde an dem Yom Kippur-Tag, an dem Tag der Versöhnung, durch den hohen Priester getan. Also Handelnder der Versöhnung ist nur der hohe Priester selber. Und hier kommen wir zu unserer ersten Bibelstelle im Neuen Testament. Hebräer 5, Vers 1 und folgende. Da heißt es nämlich, die Aufgabe eines hohen Priesters ist es, andere Menschen vor Gott zu vertreten. Er bringt Gott ihre Gaben und die Opfer für ihre Sünden dar. Er ist nachsichtig mit den Menschen, auch wenn sie unwissend sind und vom richtigen Weg abgekommen, denn er ist denselben Schwächen unterworfen wie sie. Deshalb muss er nicht nur für ihre, sondern auch für seine eigenen Sünden Opfer darbringen. Niemand kann Hohepriester werden, indem er für sich selbst diese Würde in Anspruch nimmt. Er muss wie Aaron von Gott zu diesem Dienst berufen werden. So hat auch Christus sich selbst nicht erhöht, um hoher Priester zu werden. Nein, er wurde von Gott erwählt, der zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und an anderer Stelle sprach Gott zu ihm, du bist für immer Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Solange Jesus hier auf der Erde lebte, lebte er mit lautem Schreien und unter Tränen, seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhöht. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Und Gott ernannte ihn zum hohen Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Langer Text, allein da wäre ziemlich viel zu sagen. Das lässt sich sicher auch mal an anderer Stelle weiter aufbereiten und aufarbeiten. Wir stellen fest, also der Handelnde war bei Yom Kippur nur der hohe Priester. Und für uns gibt es dieses Bild, der Einzige, der Rettung bewirken kann und etwas zur Rettung beitragen kann, ist Jesus Christus selber. Du und ich, wir können da gar nichts hinzutun. Und doch war es so, dass hier klar rüberkam, dass Jesus einer war, der in Vers 7 heißt es so, dass er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an Gott richtete. Und weil er große Ehrfurcht vor Gott hatte, wurde er erhöht. Wir Christen tun uns da manchmal schwer und wir sind da in so einer paradoxen Spannung drin, dass wir einerseits ja den Leuten, und da komme ich ja am Ende meiner Predigt drauf, sagen, Mensch, du kannst doch hinzutreten, so wie du bist. Und andererseits, ja sag mal, wie wollen wir denn Gott begegnen? Mit all unserem Schrott oder mit all dem, was uns eigentlich verunreinigt? Oder nehmen wir die Reinigung, die hier auch immer wieder als Aspekt kommt, auch ernst und wahr und sagen, genau, ich möchte in die Gegenwart Gottes treten, indem ich allen Schrott hinter mir lasse. Kurzes Beispiel, Unvergebenheit. Eigenes Predigtthema. Wie will ich in die Gegenwart Gottes kommen und sagen, ja, als Christen können wir ja kommen, wie wir sind, und du in deinem Herzen gegen einen Menschen so ein Groll, so ein Hass hast, dass dir das Messer im Sack aufgeht und du eigentlich sagen könntest, also ich bin bereit, diesen, jenes Mal, aber nicht mit der Person. Aber wie toll, Halleluja, preis dem Herrn, ich bin sogar im Lobpreis und ich komme so in die Gegenwart Gottes. Dann muss man einfach sagen, hier ist doch was, was einen befleckt, beschmutzt und ich will mich jetzt hier mich mit euch auf die Ebene stellen zu sagen, Gott, da hast du echt noch, also ich will dir da echt erlauben, mein Herz zu heilen. Siehe Jahreslosung, neues Herz schenken, dass sein Geist dort Raum nehmen kann. Gibt es viele andere Beispiele, die man da aufführen kann? Das soll hier mal genügen. Draußen, während der hohe Priester hineingeht, der Handelnde ist, so heißt es denn in 3. Mose 16, das Volk fastete an diesem Tag und arbeitete nicht. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Später, ich glaube in 24, gibt Gott auch nochmal so eine ganz klare Anweisung. Wehe demjenigen, der an dem Tag nicht fastet und der an diesem Tag irgendeine Arbeit tut. Und ich, also der soll des Todes sein, so ungefähr heißt er. Und ich dachte mir, boah, warum ist da so eine Massivität drin? Wenn doch der hohe Priester, der Handelnde ist, warum hat das Volk denn nicht essen und nicht arbeiten an dem Tag? Und mir kam eine ganz plausible Erklärung dafür, dass wir uns nicht mit anderem füllen lassen sollen an diesem Tag, nicht mit anderen Sachen in uns reinstopfen und auch nicht durch andere Dinge ablenken lassen. Wisst ihr, viel arbeiten ist auch manchmal einfach eine Flucht vor der Realität. Manchmal ist es auch eine Flucht vor, also manch ein Workaholic, der fühlt sich daheim auch einfach nicht wohl. Und der sagt dann so, bevor ich daheim permanent mir den Tag vermiesen lassen muss, weil ich diesen, jenes und alles machen sollte, da geh doch lieber arbeiten. Und stumpfsinnige Arbeit kann manchmal den Kopf freiblasen und muss da nichts denken, einfach nur wie den, so ist immer die gleiche Bewegung. Arbeiten kann eine Flucht sein oder ein sich ablenken von den wirklich wichtigen Themen. Das sollte aber das Volk an diesem Tag nicht machen, sich weder mit anderen Dingen füllen noch ablenken lassen. Der ganze Fokus richtet sich auf das, was der hohe Priester macht. Der ganze Fokus von uns Christen, wenn wir uns Christen nennen, wenn wir mit ihm unterwegs sein wollen, der ganze Fokus ist er auf das gerichtet, was Jesus getan hat und bewirkt hat? Oder füllen wir uns mit anderen Dingen oder versuchen wir uns mit anderem abzulenken? Dann kommt hier, ein Stier sollte dieser hohe Priester opfern für sich selber und seine Familie. Und das Interessante ist, dieser Aspekt findet keinen Gegentypus für Christus. Das bedeutet, dass er zuerst mal einen Stier für sich darbringen musste. Das ist nicht was, was eine Vorschattung auf Jesus ist. In Hebräer 7 heißt es da, ab Vers 26, er ist ein hoher Priester, wie wir ihn nötig haben, denn er, also der Hebräerschreiber redet hier von Jesus, er ist heilig, ohne jede Schuld und unberührt von der Sünde. Er wurde von den sündigen Menschen getrennt und hat den höchsten Ehrenplatz im Himmel erhalten. Er braucht nicht täglich Opfer bringen, wie es die anderen Hohepriester zunächst für ihre eigenen Sünden und dann für die Sünden des Volkes tun mussten, sondern er tat dies ein für alle Mal, als er sich selbst am Kreuz opferte. Also in dem Bild des hohen Priesters am Yom Kippur, der zuerst für sich einen Stier opfern musste, das ist keine Schattung auf Christus hin. Aber das Problem war, wenn ein hoher Priester, der ja selber Sünde in seinem Leben hat, ungereinigt in das Allerheiligste hineingegangen wäre, dann hätte er sterben müssen. Danach wurden zwei Ziegenböcke gebracht. Und das steht dann im Kapitel 16, 1. Mose 3, ab Vers 5. Danach zwei Ziegenböcke von den Israeliten. Und ich habe mir dann gedacht, wieso steht es so explizit dran? Es sollten zwei Ziegenböcke dem Priester gebracht werden von den Israeliten. Gut, es haben ja dort, die hatten ja verschiedene Völker ringsherum, da waren die Edomiter und die sonstigen Eterniter, Biter und Habiter und was auch immer. Warum von den Israeliten? Warum war das hier so in einem Nebensatz erwähnt? Johannes 4, Vers 22 sagt Jesus zu den Samaritern Folgendes: Ihr Samariter wisst wenig über den, den ihr anbetet. Wir Juden dagegen kennen ihn, denn die Erlösung kommt durch die Juden. Es war ein Bild, eine Schattung. Das Heil kommt von den Juden. Es war ein Lamm aus dem israelitischen Volk. Das ist auch manchmal wichtig, wenn wir im Gespräch mit Leuten sind, so, wieso sollte das denn gerade von Israel ausgehen? Jesus hätte doch von Indien als Guru doch in Erscheinung treten können, oder er hätte doch als Indianer in Mittelamerika auftreten können. Also wieso ist hier bei euch diese Engführung im Kopf, diese Engstirnigkeit? Es waren Lämmer aus dem Volke Israel. Das Heil kommt von den Juden. Was für eine interessante Schattung. Und dann heißt es, es wurden zwei Ziegenböcke gebracht und die standen beide da und es wurde gelost, welcher Ziegenbock für was verwendet wurde. Und zwar gelost, das heißt nicht von einem Menschen auserwählt, sondern von Gott. Kein Mensch wusste, wer der Messias ist, bis er aufgetreten ist. Und was hätten damals die Propheten, ob Zacharia, ob David, ob Mose, was hätten die dafür gegeben zu wissen, wer der Sohn Davids ist und dass es Jesus ist? Es war für niemanden bekannt und echt ein Mensch hat ausgewählt, sondern es wurde gelost und damit war derjenige, der gewählt hat, Gott. Der eine Bock, Ziegenbock, wird geschlachtet und mit dem Blut geht der Hohepriester in das Allerheiligste. Das haben wir ja vorhin auf dem Bild gehabt. Mit dem einen Blut geht der Hohepriester hin, der Schale ist das Blut von dem einen Ziegenbock, in das Allerheiligste und besprengte damit die Deckplatte der Bundeslade. Und was passiert, wenn der Hohepriester mit Blut die Deckplatte besprengt? Was passiert? Die Cherubim sehen auf die Deckplatte und unter der Deckplatte sind die 10 Gebote. Das heißt, jeder von uns, wenn er die 10 Gebote liest, stellt fest, es ist Sünde auf meinem Leben, weil ich habe es nicht geschafft, alle Gebote zu befolgen. Danke, ihr seid noch wach. In dem Moment, wo das Blut auf die Deckplatte kommt, wird dieses sich damit auseinandersetzen, es ist Schuld auf dem Volk, wird mit Blut zugedeckt. Die Sünde wird mit Blut bedeckt. Das Wort Sühnung, wie es im Alten Test verwendet wird, ist eigentlich im Hebräischen wörtlich übersetzt, würde man mit bedecken oder zudecken übersetzen. Das heißt, es war nicht mehr sichtbar. Das ist ein interessanter Aspekt, wo man sagen muss, einmal im Jahr hat das ganze Volk Sühnung erlebt, aber das hat immer nur für ein Jahr gehalten. Im nächsten Jahr musste wieder Sühnung passieren und es war so, dass die Sünde nur mal zugedeckt war. Ich hatte mal als junger Kerl so eine Phase gehabt, wo ich dachte, einkaufen ohne Geld funktioniert ja auch. Oder wie wir dann so etwas nett gesagt haben, Englisch einkaufen. Und als ich dann ja mit 14 mich für Jesus entschieden habe und dann auf einmal gemerkt habe, Mensch, das war echt nicht okay, andere zu bestehlen, dann bin ich in die einzelnen Geschäfte gegangen und habe meine Sünde bekannt und habe dann gesagt, also Leute, ich habe da an der euch bestohlen und so weiter, ich möchte es wieder gut machen. Bin ich in einer Bäckerei, da war so eine Naschtheke an der Seite und die, wenn die viel los war, habe ich mich da bedient gehabt, so als 10, 11-jähriger Junge. Das habe ich dann wieder gut machen wollen und ich bin in den Laden rein und habe gesagt, also ich habe das und das da gemacht an der Naschecke und so weiter, mir tut es leid, ich möchte das wieder gut machen. Und dann hat die mich so etwas betröppelt angeguckt und wusste auch nicht, Kassenabschluss ist ja alles schon gemacht und so für die Jahre vorher. Und dann sagte die, naja, lassen wir Gras drüber wachsen. Kennt ihr diesen Spruch? Ja, dann lassen wir Gras drüber wachsen. Das Problem ist, wenn du über irgendwas Gras wachsen lässt, irgendwann kommt irgendein dummes Schaf und frisst das Gras wieder weg und holt quasi das wieder rauf. Und für die Sühnung war so, es war einfach mal quasi Blut drüber. Aber das hat nicht dauerhaft gereicht, weil es war nur Blut von Tieren und es war nicht der Messias selber, der sein Blut gegeben hat. Das heißt, für das israelitische Volk war so, dass den Yom Kippur, den Versöhnungstag, herbeisehen, damit die Last der Sünde einfach mal weg war. Und im nächsten Jahr wieder und im nächsten Jahr wieder und im nächsten Jahr wieder. Der geschlachtete Ziegenbock betont, dass der Tod Christi der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan wird, wie es im Gesetz ausgedrückt wird. Wir wissen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Dadurch, dass dass beide Lämmer mussten fehlerfrei sein, mussten qualifiziert sein, hier für das Opfer bereit zu sein. Es wurde gelost. Keiner wusste, wer es wird von den beiden. Und der eine wurde dann zu diesem Schlachtopfer. Und das Blut kommt auf die Bundeslade, es bedeckt die Sünde und es war für ein Jahr erstmal Ruhe. In Römer 3 heißt es hierzu, Kapitel 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat und sein Leben für uns geopfert hat. Also, Gott sandte seinen Sohn, damit die Strafe er auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott. Hey, wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen, also mit diesem Vergossen war dieses Ausgießen über den Gnadenthron gemeint, zwischen dem Gesetz und dem auf das Gesetz blickten, war das Blut Jesu vergossen. Danach ging der hohe Priester wieder vor das Zelt, legte symbolisch alle Verfehlungen und alle Schuld der Israeliten, legte symbolisch seine Hände auf den anderen Ziegenbock und bekannte über ihm, während er ihm so quasi in die Augen schaut, seine Hände da drauf legt und dann sagt er, also wir, das Volk Israel, wir haben Dinge nicht in Ordnung gemacht. Es war Mord da, es wurden Menschen geschädigt. Wie auch immer pauschal und wie lang auch immer das gegangen ist, aber es wurde Sünde bekannt über diesem anderen Bock und dann wird dieser von einem dazu bestimmten Mann in die Wüste geführt, freigelassen, damit er da einsam stirbt. Wir alle kennen diesen Spruch, das war der Sündenbock, der musste dafür herhalten. Hier haben wir einen Sündenbock. Schade, kann man ein bisschen schlecht sehen, hat irgendein Künstler mal gemalt. Da sieht man drumherum, wie schon andere Sündenböcke die Jahre davor auch schon nur noch ihre Skelette da sind und ihr Schädel. Dieser Sündenbock, auf dem die ganze Schuld liegt. Und hier kommen wir auch wieder. Dieser Sündenbock ist ein Typus für das Werk Christi, dass er unsere Sünden vor Gott hinwegtut. An einer Stelle heißt es, so weit weg ins tiefste Meer werden die versenkt. Tiefstes Meer sind bei uns, glaube ich, 11 Kilometer. Bisher war es noch nicht möglich, dort runterzutauchen, irgendwas rauszuholen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Wir können auf den Mond fliegen und schaffen es nicht in das tiefste Meer. Aber ganz ehrlich, was wir da finden würden, wären all die Sünden der Menschen. Da wollen wir gar nicht eigentlich reingucken. So, weit weg kann kein Mensch wieder rausholen. Weg von der Gegenwart Gottes. Und dann ein weiterer Gedanke und Typus, das ist mein vierter Gedanke, der hohe Priester, der das Allerheiligste betritt, ist ein Typus auf Christus, der in den Himmel eingeht mit seinem eigenen Blut. Hebräer 9, Vers 11 und 12 heißt es, so ist Christus nun der hohe Priester für all das Gute geworden, das gekommen ist. Er hat das große, vollkommene Heiligtum im Himmel betreten, das nicht von Menschen erbaut wurde und nicht Teil dieser Schöpfung ist. Ein einziges Mal brachte er Blut in jenes Allerheiligste, aber nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut, durch das er uns die Rettung brachte für alle Zeit. Ist es nicht cool? Und jetzt haben wir auch diesen Aspekt, dass dieses einmal im Jahr passierte. Das heißt, die haben nicht regelmäßig Yom Kippur gefeiert, so nach dem Motto, ich hole mir das immer wieder mal her, sondern es war nur dieses eine Mal im Jahr. Wenn man dieses Jahr als Zyklus so nimmt, dann kann man sagen, dieses einmal im Leben, einmal in der Weltgeschichte, es war dieses eine Mal, wo Jesus am Kreuz sein Blut hat fließen lassen, dann durch das Heiligtum, das nicht von Menschenhand gebaut ist, durch den Vorhang hindurchgegangen ist, vor den Thron Gottes sich gestellt hat, sein Blut vergossen hat über dem Gesetz und damit ein für alle Mal die Schuld dass er uns Rettung brachte für alle Zeit. Wenn wir haben den Lasso immer wieder, der uns daran erinnert. Leute, es ist das eine Mal notwendig, Christus annehmen und dann bist du ein Kind Gottes. Und ich würde das so auch unterstreichen, dass wir sagen, Leute, wir müssen nicht immer wieder neu um Vergebung unserer Sünden bitten, dass wir Rettung haben, weil die haben wir, wenn wir Jesus angenommen haben. Aber das, wie der Priester sein Leben lebt, zeigt uns und wie er sich immer wieder selber reinigen muss, ist es gut zu sagen, ich lasse die Dinge weg, die doch Gott nicht ehren in meinem Leben. Und ich bin nicht stolz drauf, dass ich Rettung habe und sagen kann, und von jetzt an kann ich leben wie die Axt im Wald oder was weiß ich was tun, Menschen schädigen, sondern in dem Respekt zu sagen, ey, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, dann will ich da echt reinkommen, rein hineinkommen. So. Und dann fünfter Aspekt. Für uns, die Priester des Neuen Testamentes, ich greife jetzt quasi vor, habe ich so in den letzten Wochen noch gar nicht darüber gesprochen. Es gab damals ja das normale Gemeindevolk. Und das Interessante ist, in den Vorhof der Stiftshütte durften alle Menschen hinein, ob sie Juden waren oder keine Juden waren. Du durftest da rein, in den Vorhof. Müssen wir kurz nochmal sehen. was uns einfach dieses Bild gibt, jeder Mensch hat die Chance, hier reinzukommen und darf das Passahlamm oder dieses Schuldopfer bringen, das wir zu Ostern feiern. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. In dem Moment aber, und das passierte natürlich so in der Struktur des Alten Testamentes nicht, aber das spiegelt uns das Neue Testament wieder, in dem Moment, wenn wir unsere Sünden bekannt haben und Ostern feiern, Jesus, den Gekreuzigten, annehmen in unser Herzen und sagen, diese stellvertretende Schuld von Ostern, oder meine Schuld hat Jesus stellvertretend auf sich genommen und ist dafür gestorben, drum kann ich leben. In dem Moment werden du und ich Priester Gottes. Menschen, die berufen sind, in seinem Haus und in seinem Reich zu dienen. Das ist natürlich für uns auch aus diesem großkirchlich-katholischen geprägten Landstrich etwas schwierig, weil wir wissen, okay, Priester sind dann die Priester und wir sind halt das Gemeindevolk. Das ist aber da gar nicht gemeint, sondern du und ich, wenn wir unser Leben Jesus anvertraut haben, wir sind dazu berufen, Priester zu sein. Hebräer sagt es so, wir sind eine königliche Priesterschaft. Königlich, weil wir Kinder Gottes sind und die Priesterschaft, wir sind im Dienst vor Gott für die Menschen um uns herum. Das heißt, wir haben ein Stück weit mit Verantwortung. Das mag wiederum überfordernd klingen, soll es gar nicht sein, weil Gott uns ja nicht mehr auflastet, als wir zu tragen vermögen. Und doch ist so, wenn wir die Priester sind in seinem Haus, dann ist Jesus der Hohepriester, der hineingegangen ist in den Himmel und diese Versöhnung für uns erwirkt hat. Und jetzt kommt eben etwas, mein fünfter Punkt. Für uns, die Priester des Neuen Testamentes, gibt es etwas, das Israel nie hatte. Das ist der absolute Wahnsinn. Wer kann es sich denken? Jetzt bin ich gespannt. Seid ihr noch so wach? Okay. Wer kann es sich denken? Was ist es? Was hatte Israel nicht, was wir, die Priester des Neuen Testamentes, haben? Gut, das ist jetzt blöd, wie manchmal vielleicht ein Lehrer, der genau die Antwort weiß und jetzt alles andere ist falsch. Ich sag's euch. Einen zerrissenen Vorhang. Und zwar Hebräer 10, Vers 19 und 20 heißt es, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels eingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch sein Tod für uns eröffnet hat. Also, ich freue mich nicht über kaputte Dinge. Aber so ein zerrissener Vorhang ist was Geniales. Am richtigen Platz. Ein zerrissener Vorhang, der uns abtrennt von der Gegenwart Gottes. Und auf einmal ist die Abtrennung weg. Und wir können da reingehen. Und man muss sich das so vorstellen. Der Priester damals, das war so, die hatten ja folgendes Problem, weil der hohe Priester ein Mensch war mit Sünden und Fehler, wussten sie, wenn dieser Priester nicht alle Schuld bekannt hat und das mit dem Stier, den er für sich selber darbringen musste, in Ordnung gemacht hat, dann wird es so sein, wenn der in die Gegenwart der Bundeslade kommt, dann stirbt er. Und dann haben wir folgendes Problem, wir können den ja gar nicht rausholen. Weil wer soll von uns da reingehen und den jetzt rausholen? Weil ich bin ja nicht blöd, da sterbe ich ja auch. Also hat man dem hohen Priester damals eine Schnur um das Bein gemacht, ein Glöckchen noch dran gehängt. Und dann haben die von draußen gehört, der ist da reingelaufen, klingelingeling, so wie bei Klem, Kling, Kling, Kling. Und mulmig wurde es denen draußen, wenn drin nichts mehr Kling, Kling, Kling gemacht hat, sondern alles still war. Und nach irgendeiner Zeit haben sie, okay, der hat es nicht geschafft, und dann wurde der am Seil rausgezogen. Und jetzt ist dieses Kling, Kling, Kling ja auch eine ganz interessante Sache. Das Akustische ist eigentlich dieser Aspekt vom Prophetischen. Die Israeliten wissen bis heute nicht, was das Fest des Posaunenblasens ist. In der Offenbarung gibt es die 7 Posaunen, die geblasen werden. Posaunen, Widderhornblasen, Glocken. Das ist eigentlich dieser akustische Gedanke von, hier ist was prophetisch, was du aber nicht siehst. Also du vernimmst etwas, was du nicht sehen kannst. Das heißt, wie Jesus in das Allerheiligste, so wie der Priester in das Allerheiligste reingegangen ist, das haben die Menschen nicht gesehen, aber es war prophetisch schon erahnbar oder hörbar. Und so ist auch dieses Hineingehen und Rauskommen. Was ist da für ein Gedanke drin? Das sind all die prophetischen Wörter des Neuen Testamentes, des Alten Testamentes. So wird es passieren. Der geht da rein und der kommt raus. Und wir hören das. Und je näher das kommt, desto lauter wird das prophetische Wort. Und jetzt schlagen wir die Brücke. Am Ende der Tage werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und jetzt kommen wir wieder zur Jahreslosung und denken, hey, ich möchte für mich selber und ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass wir eine Gemeinde von Menschen sind, die sich nicht schämen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, weil sie permanent von ihrem eigenen schlechten Gewissen geplagt sind, sondern dann, lass uns doch uns unseren Sünden stellen. Und vielleicht ist, was ich am Anfang angesprochen habe, Unversöhnlichkeit ein Aspekt, der dich hindert, freimütig in die Gegenwart Gottes zu kommen. Vielleicht ist es Betrug, was dich davor hindert, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Vielleicht ist es, und jetzt fühlst du selber, was dein Leben betrifft, was dich noch hindert, freimütig in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und vielleicht ist das heute Morgen auch der Startschuss in diesem Jahr 2017 zu sagen, und ich will bereit sein, die Dinge loszulassen, die mich hindern, freimütig in die Gegenwart Gottes zu kommen. Seid ihr mit mir dabei? Wisst ihr, ich glaube, dass Spannungen auch unter Menschen sind echt was ganz Normales. Und das gibt's immer wieder. Und auch ich kann mich erinnern an Phasen, wo ich auch mit dem Lasso echt eine Spannung hatte. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt einmal, du kommst damit ja klar, wenn ich das sage. Und wir haben da echt auch eine Zeit gebraucht. Und dann zu merken, was ist es aber heilsam, wenn wir uns denn da auch gegenseitig vergeben können. Und wenn wir dann sagen, so und jetzt haben wir das beiseite geräumt und es steht weder zwischen uns noch zwischen mir und Gott. Und ich mache uns Mut. Jetzt kannst du natürlich sagen mit der Predigt, Mensch, mir wäre eigentlich doch lieber, ich bekehre mich nur und dann kann ich, ohne selber an mir zu arbeiten, immer in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nee, so klappt es leider nicht, sondern Gott will uns ein neues Herz schenken, damit er seinen Geist in uns hineingießen kann, damit wir freimütig in die Gegenwart Gottes treten können. Und ich bin überzeugt davon, dass genau das die Leute auch ansprechen wird, wenn sie sehen, mit welchem Freimut wir als Menschen leben. Dann sagen die, du bist doch auch nicht besser als ich. Und dann sage ich, ja, das stimmt, aber weißt du was? Ich darf aus der Vergebung Gottes heraus leben. Das richtet mich auf und das erhebt meinen Blick. Und ich verachte dich nicht deswegen, weil du das nicht erlebst, sondern ich mache dir Mut. Das steht dir auch zur Verfügung. Wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, die nicht gläubig sind, da habe ich manchmal den Fehler gemacht, habe das auf kirchliche Institutionen herunter reduziert. Ich habe gesagt, ja, ich bin Pfarrer einer Kirche und habe gar nicht den Leuten mitgeteilt von, ich bin in einer lebendigen Beziehung mit Jesus. Ich beginne meinen Tag mit Jesus, ob ich in der Bibel lese oder nur so aufstehe und sage, Jesus, ich danke dir, dass du mit mir durchs Leben gehst. Und als ich ja vor einigen Wochen mal mit einem jungen Mann da am Joggen war, da hinten raus, und dann habe ich dann gedacht, das muss ich anders bringen. Ich möchte nicht von einer Institution reden. Und habe gesagt, heißt, ich habe als 14-Jähriger Gott persönlich erlebt und seitdem ist mein Leben ein anderes. Ich lebe aus der Kraft Gottes und Gott spricht zu mir durch seinen Geist. Und der war am Joggen hinten nebenher. Das ist ja der Hammer. Und ich habe gemerkt, das will der auch. Und ich möchte mit uns hier jetzt zum Abschluss kommen. Lasst uns zuversichtlich in das Allerheiligste des Herrn eintreten, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Ja, und so können wir Lobpreis und Anbetung in Lobpreis und Anbetung vor Gott bestehen und wir müssen nicht mehr Angst vor dem Zorn bzw. dem Gericht Gottes haben. Ich möchte beten. Jesus, was ist das für ein interessanter Aspekt des Hohen Priesters am Yom Kippur? Und wie bin ich doch froh, dass wir hier nicht eine Zeremonie jedes Jahr neu durchführen müssen, um Entlastung von unserer Schuld und Sünde zu bekommen. Sondern ich danke dir, Gott, dass du in deinem Sohn Jesus Christus diese Versöhnung, diese Bedeckung von Schuld, dieses schlechte Gewissen ein für alle Mal bezahlt hast. Und ich bete echt, Jesus, dass wir das Gospelhaus und die anderen Christen in dieser Stadt in diese Freimütigkeit hineinkommen, dass wir es erleben und leben, die Gnade Gottes für unser Leben täglich neu zu ergreifen. Und dort, wo uns der Teufel an unsere schlechte Vergangenheit erinnern möchte, dass wir mit der Kühnheit ihn an seine schlechte Zukunft erinnern. Und Jesus, dass wir sagen, deine Zukunft ist eine andere als meine Zukunft, weil ich bin gewaschen durch das Blut des Lammes und ich kann kühn und freimütig hinzutreten in den Thron der Gnade, in die Gegenwart Gottes. Und in seiner Gegenwart wird mein Herz erneuert und wird mein Geist erneuert, nämlich sein Geist in mir. Halleluja, Jesus, ich bete echt um Freimütigkeit und zeig du uns auf, was uns hindern mag und dass wir es beiseite schaffen und dass wir dann nicht lang rumeiern, sondern das Jahr 2017 soll ein Jahr werden, wo wir Sachen ablegen, die uns trennen von dir und kühn und mutig in deine Gegenwart zu kommen. In Jesu Namen, Amen. Amen.